1, 2, 3 im Sauseschritt. Läuft die Zeit, wir laufen mit.
Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Wie schnell die Zeit vergeht, kriege ich jetzt so langsam mit. Ich bin über 40 Jahre Lehrerin und werde bald in Rente gehen. Und in mir ploppt die Frage auf, was bleibt? Was bleibt von dem, was ich getan habe? Was bleibt von dem, was ich erlebt habe? Und was bleibt von dem, was ich gelernt habe? Und ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren. Und da tritt eine Frau in meinen Dunstkreis, die genau diese Sachen fragt. Was kann ich von dir lernen? Und das finde ich total cool. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Anna-Luise Blume. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Ria. Na, schön, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass das klappt, denn du hast heute etwas ganz Besonderes vor. Du willst mich heute interviewen. Ist das richtig?
Ja, genau. Also ich überlege, einen Quereinstieg zu machen ins Lehramt und da habe ich mich total gefreut, dass wir uns begegnet sind und ich da jemanden habe, den ich schön ausquetschen kann.
Ausquetschen, genau. Ausquetschen ist eine gute Formulierung. Ich lasse mich sehr gerne ausquetschen, denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, du wählst jetzt einen Beruf, der unwahrscheinlich faszinierend ist, sowohl was die guten als auch was die schlechten Seiten betreffen kann. Und die guten Seiten sind, du erlebst jeden Tag irgendwelche neuen interessanten Dinge, kannst dich immer wieder drauf einlassen, aber gleichzeitig musst du dich auch auf die Menschen einlassen und du darfst von diesen Menschen lernen. Du darfst von deinen Kollegen lernen, du darfst von deinen Schülern lernen, du darfst von den Eltern lernen. Und das dürfen wir nie vergessen, denn wir Lehrer sind nicht diejenigen, die alles wissen. Wir sind nur diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr Wissen darin haben, wie man lernen kann. Und wenn du mich dazu fragst, dann freue ich mich ganz doll und dann würde ich dich auch ganz, ganz gerne unterstützen. Aber sag mir jetzt erst einmal, warum willst du denn eigentlich jetzt Lehrerin werden? Du bist doch Mediengestalterin, richtig?
Also ich würde erst mal sagen, ich bin Mathematikerin, Philosophin. Ich arbeite gerade als Webdesignerin, genau. Ich habe schon eher Interesse daran, auch ein bisschen gesellschaftsbildend zu wirken, sag ich mal. Und da sehe ich in der Schule und auch gerade im Mathematikunterricht einen guten Raum dafür.
Da trittst du natürlich in Fußstapfen, die auf der einen Seite unwahrscheinlich wichtig sind, dass man sie weiter austritt, wenn man dieses Bild nimmt, weil es viel zu wenig Mathematiklehrer gibt momentan in Deutschland, gerade auch im Land Brandenburg. Aber gleichzeitig trittst du in Fußstapfen, wo man sagt, möchtest du da wirklich reintreten? Denn Mathematik ist eines der am meisten gehassten Fächer in der Schule. Wie kommt es dazu, dass du die Mathematik so liebst und dass du wirklich dieser Herausforderung entgegentreten möchtest?
Ja, das ist ein Ding, Mathe, das Hassfach. Für mich war Mathematik anfangs ein Weg, eine Wahrheit zu finden, einen Halt zu finden im Leben, der mir gefehlt hatte damals. Das war so schön strukturiert und da habe ich gedacht, da wird es eine Wahrheit geben. Und für mich war genau das Schöne dann am Ende zu erkennen, zu lernen, dass Mathematik eben nicht das ist. Es heißt zwar eine Strukturwissenschaft, aber es geht nicht darum, die eine Wahrheit in der Welt zu postulieren oder aufzustellen, sondern mit verschiedenen Wahrheiten zu arbeiten, die wahrzunehmen, die zu verstehen, die zu erkennen und eben auch verschiedene Standpunkte gelten zu lassen, wenn man verschiedene Ausgangspunkte hat. Es geht um reichhaltige Strukturen, die man auch nicht nur jetzt für irgendwelche Ingenieurwissenschaften oder im Bankwesen gebrauchen kann, sondern auch in der Gesellschaft und im zwischenmenschlichen Leben auch tatsächlich. Ich lasse mich mal auf einen anderen Standpunkt ein. Und das ist eigentlich, finde ich, die große Qualität der Mathematik, das zu können und sich auch selber kritisch zu hinterfragen und seinen eigenen Standpunkt auch besser verstehen zu können.
Ich habe den Schülern oftmals erzählt, wenn sie gefragt haben, wozu braucht man das? Habe ich gesagt, ich schreibe mit der mathematischen Logik meine Theatertexte. Aber ich hatte schon angekündigt, du willst heute mich interviewen. Worum geht es dann eigentlich? Hol mal meine Zuhörer bitte ab.
Ja, also es geht ja darum, dass ich überlege, den Quereinstieg, den Seiteneinstieg ins Lehramt zu machen. Ich habe zwar schon an der Universität unterrichtet, aber das ist halt schon etwas völlig anderes, als jetzt an der Schule zu unterrichten. Und da würde ich dich gerne als eine erfahrene Lehrerin fragen. Erstens, was da auf einen zukommt, aber auch, wie man damit umgeht, also wie du damit umgehst. Aber sag Maria, bevor wir jetzt hier voll einsteigen in all meine Fragen, hast du vielleicht irgendeine schöne Anekdote oder irgendein Erlebnis, das sich dir eingeprägt hat, was für dich, also weil du sagst ja, was bleibt, weißt du, was auf jeden Fall bleibt, woran du dich für dich zumindest erinnerst, was für dich bleibt.
Ich habe viele Geschichten, ich habe viele Stories. Manche kann man auch in meinen anderen Podcasts hören, aber eine hat mich unwahrscheinlich beeindruckt.
Ganz konkret für mich ist dann natürlich die erste große Frage,
der allererste Kontakt mit einem Schüler als Lehrerin gewesen. Ich habe 1983 angefangen, als Lehrerin zu arbeiten, da war ich 23. Und das war hochinteressant. Ich war zum Teil nur 7 Jahre älter als meine Schüler. Die erste Erfahrung, die war völlig unmathematisch und auch sehr unorthodox. Die erste Situation an einem 1. September 1983. Ich habe einen Schlüssel in der Hand für den Klassenraum, zu dem ich gehen musste. Die Schüler standen schon davor. Es war eine 5. Klasse. Und ich steck den Schlüssel ins Schlüsselloch und neben mir steht ein riesengroßer Junge, wo ich schon glaubte, dass er sich in der Tür geirrt hat. Und er sagte dann, sind Sie unsere neue Lehrerin? Da habe ich gesagt, das sieht ja wohl so aus. Und da sagt er, ich kann ihn ja auf den Kopf spucken. Da habe ich gedacht, super, du hast dir jetzt seit Tagen den Kopf gemacht, was du anziehst, wie du vorgehst, was du sagst. Aber wie der erste Satz sein sollte, den hast du dir nicht überlegt. Und es ist garantiert nicht der Satz gewesen.
Ganz schön frech. Und sag mal, wie bist du dann damit umgegangen? Also war das wenigstens irgendwie auch humorvoll gemeint? Musstest du dich dann da schon gleich direkt behaupten und irgendwie deine innere Größe zeigen?
Das war das Erste, was ich mir auch überlegt habe. Wie reagierst du jetzt darauf? Und ich habe erstmal einen kleinen Moment gewartet, habe die Schüler in den Klassenraum gelassen und habe dann vor der Klasse reagiert. Und zwar war das ja eine Anspielung auf meine Größe. Ich bin 1,54 und das ist ja nun auch für einen Erwachsenen nicht unbedingt das Beste. Ich sage mal, es sind 4 Zentimeter über dem Sitzkissen im Auto. Ansonsten wäre ich nicht ans Gaspedal gekommen. Das heißt, heute gehe ich da sehr humorvoll mit um. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann, glaube ich, sowas gesagt wie, ja, ich bin nicht die Längste, aber Länge hat nichts zu tun mit Größe. Und dann haben die Kinder erstmal überlegt, 5. Klasse, das ist so ein bisschen eine gewisse Ironie oder auch so eine gewisse innere Logik, haben die Schüler erstmal überlegt. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es wahrscheinlich genau das Richtige, denn ich hatte 2 wunderbare Jahre mit dieser Klasse. Die Klasse war dann sehr selbstständig und sehr straight in ihren Möglichkeiten und auch was so Klassenfahrten also betraf, waren total tolle Geschichten. Da könnte ich noch viel mehr Geschichten erzählen. Genau dieser junge Mann, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Ich habe dann irgendwann die Eltern kennengelernt und habe auch festgestellt, wie toll die Eltern sind. Und dass der Junge wirklich in seiner kindlichen Klarheit, in seiner kindlichen Fröhlichkeit einfach die Worte gesagt hat, so wie sie aus seinem Kopf geplatzt sind. Und er hat damit nichts Böses gemeint, gar nichts. Er hat nur das gesagt, was so war. Und er war eben schon über 1,80 und das sind 30 Zentimeter Unterschied. Und damit war natürlich klar, okay, könnte man ja mal drüber reden. Und dieser junge Mann, der ist heute 53, der wird wahrscheinlich sogar, wenn alles klappt, zu meiner Verabschiedung kommen. Und es werden einige andere ehemalige Schüler kommen. Und das finde ich so wunderschön, dass diese Beziehungen trotzdem bleiben, dass man sich daran erinnert. Und da kann ich schon ein bisschen sagen, einiges bleibt. Aber,
das ist richtig schön.
Aber jetzt vielleicht kommen wir zu den Dingen, die
genau,
du mich...
Genau, lass uns mal ein bisschen zu den Fragen kommen.
Genau.
Genau. Meine erste Frage, die wahrscheinlich auch viele angehende Lehrer haben, ist erstmal ganz praktischer Natur, der Lehrplan. Als Lehrer muss man ja sich an einen bestimmten Lehrplan halten. Und ich habe mich immer gefragt, wie sieht der aus? Wie kriegt man den? Ist der, wie detailliert ist der? In welcher Form bekommt man den? Und vor allem auch, wie starr ist der? Also wie viel Freiraum hat man da noch irgendwie dran zu wackeln an diesem Gerüst? Oder ist es ein Gerüst? Also das ist die Frage.
Also das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das Interessante dabei ist, dass momentan es sehr unterschiedliche Tendenzen der Diskussionen dazu gibt. Der Rahmenlehrplan im Land Brandenburg, also jedes Bundesland hat eigene Rahmenlehrpläne, ist vor einigen Jahren so überarbeitet worden, dass er von Klasse 1 bis Klasse 10 für alle gilt, also für die Grundschule und die Sekundarstufe 1. Und dass er alles grundsätzlich abbildet. Damit ist aber gleichzeitig auch klar, dass er sehr offen ist und dass er nur die Grenzen oder die Rahmen feststeckt, was in den einzelnen Schuljahren an Kompetenzen erlernt werden soll. Er ist also kompetenzorientiert. Es gibt dann einen dritten Teil, da geht es dann um Inhalte. Und es gibt viele Lehrer, die diskutieren, dass man das freier gestalten sollte und dass man mehr Möglichkeiten haben sollte, andere Inhalte hineinzunehmen, allerdings die Kompetenzen entwickeln soll. Die andere Seite ist, ich habe gerade vor kurzem auch eine Information von einem Schuljuristen gelesen, der wurde gefragt, wie viele Freiheiten hat ein Lehrer? Und da hat er einen sehr prägnanten Satz getan und er meinte, der Lehrer hat weniger Freiheiten, er hat einen Freiraum. Und das bedeutet also, die Freiheit des Lehrers ist im Schulalltag begrenzt, aus verschiedensten Gründen heraus. Es ist ja eine Institution des Staates. Aber gleichzeitig gibt es natürlich Möglichkeiten in irgendeiner Form, sag mal, Seitenwege, aber immer noch in diesem Rahmen zu betreten und auch mit Schülern Projekte oder andere Dinge zu gestalten, die die Möglichkeit ergeben, individueller auf die Kinder einzugehen. Und was jetzt den Lehrplan betrifft, da war ich wirklich auch unbedarft und habe dann festgestellt, in der DDR haben wir ganz strenge Regeln gehabt für den Stundenablauf. Das heißt, es war egal, ob du in Suhl oder in Erfurt oder in Dresden oder in Magdeburg oder in Rostock unterrichtet hast. Die Mathematiklehrer waren zur gleichen Zeit immer an gleicher Stelle, weil sie alle ungefähr den gleichen Stundenplan hatten. Da gab es Unterrichtshilfen, hieß das, da waren dicke, fette Bücher. In diesen Büchern waren die Unterrichtsstunden soweit vorbereitet, natürlich unabhängig davon, wie die Klasse agiert. Das war die einzige Möglichkeit, an der man noch so Stellschrauben drehen konnte. Heute ist das was völlig anderes. Heute gibt es Rahmenlehrpläne. Die findet man auf den Bildungssurfer der Bundesländer. Jedes Bundesland hat eigene Rahmenlehrpläne, die sind aber miteinander abgestimmt, weil ja das Abitur im Endeffekt auch ja einheitlich sein muss. Und in diesen Rahmenplänen stehen drin, oder Rahmenlehrplänen stehen drin, die Ziele und auch die Themen, mit denen man sich beschäftigen soll, über die dann bestimmtes Wissen oder bestimmte Kompetenzen abgearbeitet werden sollen. Und da gibt es auch verschiedene Sachen. Es gibt einmal die Wissenskomponente, welches Wissen angeeignet werden soll. Und dann gibt es aber auch, wir haben früher gesagt, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, also auch die Personalkompetenzen, die Sachkompetenzen, wie man es heute so schön sagt, das ist alles aufgesplittet und man muss das sozusagen für sich Stunde für Stunde aufdröseln. Und am besten geht das eigentlich, und das mache ich auch so, wenn man am Anfang des Jahres sich den Rahmenlehrplan, den schulinternen Rahmenlehrplan nimmt, das heißt, die Schule erarbeitet dann einen eigenen Rahmenlehrplan, sodass man innerhalb der Schule ungefähr immer an gleicher Stelle ist, dass wenn man also mal eine Vertretung machen muss, man ungefähr weiß, aha, ich bin mit meiner 8. Klasse an der Stelle, also müsste der Kollege ungefähr auch da sein. Da muss man genau schauen, wo er dann ist, ob er dieses oder jenes schon gemacht hat oder ob man da nochmal zurückgreifen muss. Aber es ist eigentlich klar, in welchem Arbeitskomplex man stecken sollte. Und das ist natürlich ein Vorteil, ist auch für mich nicht einengend. Es ist aber so, dass es immer wieder mal überarbeitet werden soll, denn ich glaube zum Beispiel in Mathematik Klasse 8 ist das Thema Funktionen ein Thema, was die Schüler völlig überfordert. Und das sollte man überarbeiten, das könnte man intern, schulintern machen, aber es könnte man natürlich auch überlegen, ob man das übergreifend machen könnte. Die Klasse 8 ist für dieses Thema veranschlagt. Der Rahmenlehrplan in Mathematik ist aufgebaut wie ein Turm. Das heißt, man geht wendeltreppenartig in dem Turm nach oben. Man braucht die Grundlagen des vorhergehenden Jahres, um die nächste Stufe zu erreichen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch die Krux daran. Denn Schüler, die in Klasse 5 oder 6 bestimmte Dinge nicht verstanden haben, haben erstens das Problem, dass sie zum Beispiel Bruchrechnung aus Klasse 5 und 6 nicht können oder schlecht können, aber in Klasse 7 als Voraussetzungswissen brauchen, um mit den rationalen Zahlen umzugehen. Gleichzeitig haben sie aber auch das Bewusstsein erlangt, Mathe kann ich nicht. Das heißt, du kämpfst gegen zwei innere Widerstände. Erstens der Widerstand, das Thema habe ich nicht verstanden, und zweitens der Widerstand, Mathe ist nicht mein Fach. Und das ist in diesem Fach sehr, sehr problematisch. Deshalb habe ich mir auch angewöhnt, in den letzten Jahren immer wieder auch andere Sequenzen in den Unterricht hineinzuholen, die theoretischerweise mit Mathematik nicht so viel zu tun haben. Zum Beispiel eben Zeitmanagementmethoden wie das Pomodoro-Prinzip oder auch das Pareto-Prinzip, den Schülern nahezubringen in dieser kindlichen Art und Weise, aber auch gleichzeitig zu erklären, warum. Da geht zwar ein bisschen Zeit für Mathe weg, aber die Schüler lernen, wie sie lernen können. Und diese Zeit ist viel zu wenig. Ich nehme mir die Zeit und die Freiheit, den Rahmenlehrplan ein bisschen zu öffnen, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, das Fach selber besser zu verstehen.
Ja, genau, das war eigentlich meine Frage.
Okay.
Also ich habe ja hospitieren dürfen bei einigen verschiedenen Lehrern in letzter Zeit. Und da ist mir ganz stark aufgefallen, dass Mathematik mittlerweile nur noch gemacht wird oder dass die Schüler halt Mathematik vor allem anwenden lernen und nicht mehr wirklich verstehen lernen. Erst recht gar nicht erst lernen, sich Dinge selber zu erschließen, also das selber zu begreifen. Ich glaube, das ist halt die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt ein Interesse aufrechtzuerhalten.
Ich denke, das ist in den Jahrgängen doch sehr unterschiedlich. In den unteren Jahrgängen macht man gerne noch Mathematik, weil man gerne mit Zahlen spielen möchte. Also mein Sohn zum Beispiel hat unwahrscheinlich gerne mit Zahlen gespielt. Der hat mit 4 Jahren schon Zahlen gekonnt, da konnte er sie schon lesen. Da war ich baff erstaunt. Mit 6 Jahren hat er dann schon Aufgaben gelöst, die in der 2., 3. Klasse erst rankamen. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem auch einen Schüler gehabt, der war in Klasse 5 und wollte, weil er aus einer anderen Schule kam, an unsere Schule kommen. Und dann haben wir ihm beim Tag der offenen Tür so Aufgaben hingelegt, haben wir festgestellt, dass er Brüche noch nicht kann. Ist auch am Anfang des 5. Klasse noch gar nicht gang und gäbe. Dann hat er sich die Aufgabe angeguckt und hat gesagt, das sind Brüche, das kann ich noch nicht. Dann drehten wir das Blatt um, dann wollten wir andere Aufgaben suchen und dann war eine Information, da wurde 2/8 dargestellt in Form eines Kreises, der waren 2 von 8 Feldern, waren ausgemalt. Das ist dann 2/8 oder 1/4. Und dann sagte der Schüler, stopp mal. Ist das hier 2/8? Ja, dann kann ich's. Dann sind wir zurückgegangen und dann hat er in Sekundenschnelle einen Transformationsprozess durchgezogen. Ich war so erstaunt. Ich habe es gesehen, wie es im Kopf rattert. Das hat man an den Augen gesehen. Und das hat ihm keiner erklärt. Er hat in Sekundenschnelle erfasst, wie man mit diesen gemeinen Brüchen arbeiten kann. Und er hatte dann die Aufgaben auch richtig. Das hat dann ein bisschen einen Moment gedauert, aber er hat das intuitiv erschlossen. Das heißt, er hat ein hohes mathematisches Verständnis gehabt. Und dieses Verständnis hat dazu geführt, genau die Aufgaben lösen zu können. Aber dieses Verständnis, das eigentlich jeder mitbringt, oder die meisten Menschen, dieses Verständnis wird begraben oder verschüttet durch Ich würde mal formulieren, durch eine Vereinheitlichung der Gedankengänge.
Ja, ja, genau.
Also in der Grundschule wird schon nach der ersten Klasse wird gesagt, du darfst nicht mehr mit Fingern rechnen. Warum denn nicht? In der Antike haben die mit dem Abakus bis zum bitteren Ende ihres Lebens gerechnet, weil es kein anderes Hilfsmittel gab. Und wir wissen heute, dass Kinder, die in die Schule kommen, ungefähr 1,5 Jahre Unterschied in der psychischen und physischen Entwicklung haben können. Man kann nicht von allen erwarten, dass alle über die gleiche Höhe springen oder die gleichen Aufgaben erledigen können. Vor allen Dingen auch nicht in der gleichen Art und Weise. Jeder Mensch denkt anders. Und da ist die Frage für mich, dass du eigentlich Anreize finden solltest, warum die Schüler das lernen sollen, wie sie es lernen sollen. Dafür kannst du Tipps geben, kannst du Tricks machen, kannst du Angebote machen. Und die können unterschiedlicher Natur sein. Aber du darfst ihnen eigentlich das nicht vorschreiben. Und das machen wir aber, gerade in Mathematik. Ja. Wir schreiben vieles vor. Ich muss dir aber ehrlich sagen, das, was ich jetzt so vor mich hin sage, ich werde garantiert Ärger mit den Grundschullehrern kriegen, mit einigen. Aber das ist auch eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren erst gewonnen habe. Indem ich immer wieder nachgehackt habe, warum verstehen meine Schüler jetzt nicht, was ich von ihnen will, wo ich doch versuche, ihnen das ganz ruhig, mehrmals und ganz ordentlich und transparent zu erklären. Ganz einfach, weil die anders gedacht haben. Die kamen aus einer völlig anderen Ecke.
Ja.
Und als sie dann um die Kurve gehen wollten, war ich weg. So als Bild gesprochen, ja.
Genau, wow, das war ein langer Exkurs nach der Frage nach dem Lehrplan. Ja, aber genau das. Es ist halt auch meine Erfahrung, dass der Lehrplan sehr, also zumindest in der Grundschule auch, habe ich das Gefühl, dass es sehr streng ist, was, also gar nicht der Lehrplan, sondern was den Kindern so vorgegeben wird, wie sie rechnen dürfen, wie sie zu rechnen haben. Und deswegen habe ich mich dann halt auch bei den weiterführenden Schulen gefragt, wie viel Freiheit hat man da, um noch ja ein bisschen motivierendere Dinge, vielleicht auch verständnisförderndere Dinge einzubauen. Eine andere Frage, die mich sehr beschäftigt hat, ist die Vorbereitung. Wie lange, wenn du jetzt eine Unterrichtseinheit hast, wie viel Arbeit kostet dich das vorher, nachher? Welche Materialien stehen dir da zur Verfügung? Sind die auch klar vorgegeben? Kannst du da frei wählen? Wie viel Freiheit hast du dabei?
Wenn wir mal von diesem wunderschönen Vorurteil ausgehen, am Vormittags hat der Lehrer recht und am Nachmittags hat er frei, beziehungsweise der Lehrer ist der Mensch mit den meisten Ferien, dann darf ich dir diesen Zahn schon ziehen. Das hören die meisten, die nicht in der Schule arbeiten, eigentlich nicht so sehr gern. Aber es gibt statistisch auch Erfahrungen, Cornesen hat es, glaube ich, zum Mal gemacht und auch die Bertelsmann Stiftung haben da mal wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, dass der Lehrer, wenn er seine Arbeit ernst nimmt und wenn er solide arbeitet, es gibt natürlich auch Unterschiede, dann arbeitet er mindestens genauso viel wie ein Chefarzt, nämlich zwischen 50 und 60 Stunden in der Woche. Und das ist heftig. Ich muss dazu sagen, es gibt immer Möglichkeiten, das zu organisieren, das zu planen, das zu managen. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Kollegen am Wochenende nur einen Tag frei haben. Am Samstag haben sie frei und am Sonntag, ab Mittag spätestens, sitzen die meisten und machen Stundenvorbereitung. Ich hatte 2 Kinder. Ich habe dann in Potsdam 1993 wieder angefangen zu arbeiten, nachdem ich meine Dissertation geschrieben hatte, die mir auch nochmal eine ganze Menge an psychologischen Einsichten gebracht hat. Und da hatte ich dann 2 Kinder und mit diesen 2 Kindern und einem Mann, der voll im Action war mit Arbeit und ich auch voll gearbeitet habe, musste ich mir was überlegen. Und ich habe dann angefangen, peu à peu, mir einen Platz in der Schule, und das habe ich bisher in jeder Schule geschafft und ich war an 4 oder 5 verschiedenen Schulen, einen Platz in der Schule zu schaffen, wo ich meine Stundenvorbereitungen mache. Bis heute, das heißt also auch nach 40 Jahren, bereite ich meine Stunden immer noch vor. Natürlich brauche ich nicht mehr so lange. Ich mache es auch anders als die jungen Kollegen. Ich mache es immer noch handschriftlich. Aber ich gehe immer so vor, wenn ich eine Unterrichtsstunde hatte, lege ich die Materialien, die ich in diesem Fach hatte, lege ich auf meinen Schreibtisch auf die eine Seite und baue dann sozusagen innerhalb des Tages einen Turm. Und nach dem Unterricht nehme ich mir eine kurze Auszeit und setze mich dann an den Schreibtisch und arbeite diesen Turm ab, indem ich die Stunden, die ich an dem Tag gehalten habe, auch gleichzeitig für das nächste Mal vorbereite. Der Vorteil dieser Situation ist, du machst es gleich und du weißt noch, oder ich weiß noch, was ich an diesem Tag mit den Schülern besprochen habe und welche Aufgaben ich gegeben habe. Wenn man dann zum Beispiel sich überlegt, dass ich an einem Tag 2 Klassen in Mathematik in der 8. Klasse habe, dann kann das ja durchaus sehr unterschiedlich laufen. Die eine Klasse hat es schnell verstanden, dann ergibt sich im Unterricht eine Frage, da machen wir etwas, was eigentlich viel später kommt, was ich aber dann plötzlich vorziehe. Das habe ich aber in der anderen Klasse nicht gemacht. Also ist die Stundenvorbereitung unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht parallel 2 Klassen unterrichten und dann auf gleicher Schiene fahren. Das funktioniert für mich nicht. Und ich muss mich dann nicht dran erinnern, sondern ich habe es noch im Kopf, weil es ja an diesem Tag passiert ist. Und meistens habe ich pro Tag, da wir Doppelstunden fahren, 3 oder höchstens 4 Klassen. Ja, dann bin ich zwar von 8 bis 16 Uhr in der Schule, aber es ist durchaus machbar. Und es gibt viele Kollegen, die mit 100% Deputat unterwegs sind und die haben die 4 Klassen am Tag, jeweils zu 90 Minuten. Und wenn ich das dann abgearbeitet habe, lege ich das ins Fach mit allen Vorbereitungen, auch mit, sag mal, mit Arbeitsblättern, mit Kurzarbeitenvorlagen oder auch mit Materialien, die ich zusätzlich sammle. Und dann habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, oh, du hast noch was zu Hause, du musst noch mal recherchieren, du brauchst noch irgendwas aus dem Internet, du brauchst noch ein Video oder einen Clip oder eine App oder irgend sowas, das kannst du noch suchen bis dahin, musst du dir aber aufschreiben, dass du es nicht vergisst. Hab aber die größte Arbeit schon weg und schaffe es meistens, am Wochenende nicht für Schule zu sitzen, außer ich schreibe eine Arbeit. Wenn ich also große Arbeiten habe, Klassenarbeiten, Mathematik, dann nehme ich die mit nach Hause, weil ich dort die Ruhe habe und weil ich dort das in aller Ruhe konzentriert bearbeiten kann und dann auch das so kontrollieren kann, dass da keine Fehler sind. In der Schule, im Gespräch mit Kollegen, immer wieder im Lehrerzimmer zum Beispiel, ist es ja so, dass es immer eine Unruhe gibt. Du kannst natürlich lernen, auch unter dieser Situation konzentriert zu arbeiten, aber dieses Bewusste, jetzt geht es wirklich um die Wurst bei einer Note, das kann ich nur in abgeschiedener Ruhe machen. Sag mal, manchmal sitze ich für 2 oder 3 Stunden, eine Stunde bis 1,5 Stunden, manchmal geht es auch schneller.
Ich wollte jetzt eigentlich langsam mal zu den Schülern kommen, weil um die geht es ja vor allem. Aber wenn wir gerade noch bei der Vorbereitung sind, vielleicht kurz was zum Kollegium. Wie viel Austausch habt ihr da untereinander? Also wenn du jetzt zum Beispiel dich vorbereitest, den Unterricht vorbereitest, teilt ihr da auch Dinge? Diskutiert ihr über Sachen? Helft ihr euch auch mal aus, wenn ihr nicht weiter wisst?
Also ich bin jetzt in einer Schule, das ist die Schule, in der ich am längsten bin. Und es ist auch die Schule, in der es mir am meisten gefällt. Aber trotzdem ist es immer so, man ist als Lehrer Einzelkämpfer. Man steht alleine vor einer Klasse. Gerade justamente in dem Moment, wo wir jetzt sind, ist es immer sehr, sehr happig, was da alles auf einen zukommt. Und dann gibt es schon Situationen, wo man dünnhäutig wird und wo man dann auch mal in das Lehrerzimmer kommt und sagt, oh, die Klasse war heute irgendwas. Und dann sagt der andere Lehrer, oh ja, die hatte ich auch, oh. Und das ist dann so ein Austausch, wo man einfach nur mal Luft ablässt, aber im Endeffekt auch mitkriegt, ja, die Klasse ist momentan schwierig, vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie wir die Kerlchen wieder an den Lerntisch kriegen, weil meistens hat das ja dann mit Pubertät zu tun oder so. Dann tauscht man sich auch gerne mal mit dem Klassenleiter aus. Wir haben ganz, ganz viele Austauschmöglichkeiten, die souverän vorbereitet werden, zum Beispiel eben die Zeugniskonferenzen oder auch die Klassenkonferenzen in Vorbereitung auf die Zwischenzeugnisse. Wir haben jetzt im November Zwischenzeugnisse. Das heißt, da kriegen die Kinder die Informationen, wie sie stehen würden, wenn sie ein Zeugnis bekommen, damit wir dann auch mit den Eltern reden können oder mit den Schülern reden können, wie wir das weiterentwickeln können. Jetzt können schon Tendenzen abgesehen werden, wer Schwierigkeiten hat oder auch nicht. So, oder welche Schüler vielleicht irgendwann mal auch eine persönliche Zuwendung brauchen oder Mentoring, was wir in der Schule haben, weil sie eben in irgendwelchen persönlichen, familiären Schwierigkeiten stecken. Und dann ist es auch so, dass es manchmal Situationen gibt, wo man selbst sich in die Bredouille geritten hat. Also ich formuliere das mal so, die pädagogische Distanz oder die professionelle Distanz, die man als Lehrer haben muss, die bricht doch manchmal ein. Egal, was es ist, ob man familiär Schwierigkeiten hat oder ob man es gesundheitsmäßig hat oder ob man einfach nur gestresst ist. Es gibt Situationen, da macht man auch als Lehrer Fehler. Und wir sind alle nur Menschen und die Situationen sind immer wieder da. Und sich dann mit Kollegen auszutauschen, natürlich nicht mit allen. Ich mache das auch nur mit bestimmten Kollegen, wo ich weiß, dass die Kollegen ehrlich sind, dass die Kollegen auch verschwiegen sind. Dann tue ich das auch. Das ist auch sehr wichtig, weil du brauchst auch jemanden, der dich mal in den Arm nimmt oder sagt, Mädel, komm, alles nicht so schlimm. Das kriegst du hin, ich probiere es mal so und so. Und das ist an meiner Schule relativ gut. Ich weiß aber auch, dass es an anderen Schulen durchaus auch sehr problematisch sein kann. Das hängt immer auch von der Leitung ab. Wie die Leitung agiert oder wie der Schulträger reagiert. Ob er hinter dir steht oder ob er dich nur als Arbeitnehmer sieht.
Ja.
Und das, das muss man immer bedenken. Es sind nicht alle Schulen gleich, es sind nicht alle Lehrer gleich, es sind auch nicht, sag mal, die Schüler gleich. Und das ist sehr schön zu sehen und es macht doch sehr viel Spaß, wenn man dann wirklich dieses Feedback bekommt, du machst das schon ganz gut und wir geben dir eine schwierige Klasse, weil wir wissen, dass du das kannst.
Ja, so in der Art habe ich mir das schon vorgestellt. Also das werde ich dann ja auch im praktischen Alltag einfach erleben. Wie sehr kann ich da auch mal von abweichen? Weil ich habe ja auch erzählt, mich interessieren vor allem auch so die Grundlagen der Mathematik oder das Denken an sich, was dahinter steckt, die Art und Weise zu denken und das Analysieren von Dingen. Ist halt da vor allem die Frage, wie sehr kann man da auch mal jetzt von der Bruchrechnung abweichen und dann auch mal kurz sagen, schaut mal, das Bruchrechnen macht man ja nicht einfach nur so, weil ihr nächste Woche Bruchrechnen können müsst im Test, sondern weil das halt auch eine wichtige Art und Weise ist, Dinge zu verstehen.
Du hast aber vollkommen recht. Das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder gespürt. Dahinter steckt die Frage, warum müssen wir das lernen? Und diese Frage kriegst du garantiert von den Schülern an den Kopf geschmissen. Diese Frage ist sehr wichtig, weil Schüler wollen wissen, warum sie das lernen sollen. Weil sie in vielen Situationen aus ihrem eigenen praktischen Leben heraus die Notwendigkeit nicht sehen. Und normalerweise lernen Menschen immer dann, wenn Dinge für sie notwendig werden. Und diese Notwendigkeit kann man natürlich künstlich herbeiführen durch zielorientiertes oder projektorientiertes oder praxisorientiertes Lernen. Und das ist natürlich dann die Frage, dieses Abwägen, was ist Lehrplan, was für Schüler habe ich und wie bringe ich diese beiden Sachen zusammen? Ich sage immer, Unterrichten ist sowas wie auf eine Brücke gehen. Der Lehrer steht auf der einen Seite der Brücke und die Schüler stehen auf der anderen Seite der Brücke. Diese Brücke betreten wir von beiden Seiten. Es kann natürlich auch sein, dass die Schüler die Brücke nicht betreten wollen. Dann stehst du da und brüllst drüber und empfängst sie nicht. Das heißt also, du musst ihnen die Möglichkeit geben, Interesse daran zu haben, die Brücke zu betreten und ihr trefft euch in dieser Mitte und ihr lernt aber beide. Und das ist das große Plus, was ich in den letzten Jahren gefühlt habe. Ich lerne jeden Tag und lerne jeden Tag auch, wie ich mit Schülern umgehen kann und was die Schüler von mir wissen wollen. Und manche Dinge kann ich beantworten, manche Dinge kann ich nicht beantworten. Ich kann und darf also auch Fehler machen. Wenn du dann authentisch bist, dann gehen die Schüler auch mit dir mit, auch wenn die Brücke vielleicht manchmal schwankend ist oder nicht ganz so fest wirkt, weil sie dir trauen. Du kannst nicht allein den Rahmenplan sehen, du kannst nicht allein die Schüler sehen, sondern du musst die beiden miteinander verbinden.
Ja. Ria, danke schön, dass ich so ein bisschen erstmal meine ganzen Fragen über das Lehrersein an sich so von der Lehrerseite stellen konnte. Ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich zum Umgang mit den Schülern direkt. Das würde jetzt wahrscheinlich für diesen ersten Teil den Rahmen sprengen. Vielleicht machen wir das in einem zweiten Teil.
Anna, ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Also ja, du hast auf jeden Fall recht. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Und es ist wahrscheinlich auch für meine Zuhörer doch ein sehr, sehr interessantes und sehr großes Pensum. Und die Probleme oder sag mal die Herausforderungen, die man im Zusammenhang mit Schülern bewältigen kann und darf als Lehrer, sind ja nochmal ein ganz anderes Feld. Und ich denke, das machen wir dafür nochmal eine zweite Veranstaltung. Hättest du nochmal Zeit und Lust und Muse, mit mir darüber zu sprechen oder mich auszufragen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen ganzen Katalog an Fragen und genau, freue mich. Also wenn wir da auf diesen Schüleraspekt auch nochmal tiefer eingehen können.
Liebe Anna, ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass wir uns getroffen haben und dass ich dir das alles erzählen darf. Es liegt mir auf dem Herzen, denn ich glaube, ich habe so viele positive Erfahrungen gemacht. Wenn du da einen Teil davon mitnimmst, dann wirst auch du sehen, dass das Lehrersein durchaus eine ganz, ganz tolle Sache und ein toller Beruf ist, den man als Berufung sehen kann. Also, dann erstmal bis hierher und dann hören wir uns zum zweiten Teil mit Anna-Luise Blume. Ich freue mich. Hier ist Rino, die Mutmacherin, und
Anna-Luise, die Blume.
Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.